So, guten Morgen. Alle zusammen, ihr kennt bestimmt das Gefühl. Oder ich weiß nicht, ob ihr kennt, müsst ihr mal nach hier vorne kommen, wenn man zu dem, was vorher gelaufen ist und was vorher gesagt wurde, ist einfach nur Amen sagen kann. Und ich eigentlich sagen müsste, ich müsste die Predigt jetzt gar kurz 20 Minuten machen, sondern die. Wir können jetzt noch 20 Minuten weiterbeten oder 10 Minuten und wird dann quasi, ja, wäre der Inhalt der Predigt, wäre hätten wir dann schon alle für uns zusammen erschlossen und wir zusammen würden dann schon wissen, wie es dann losgeht oder wie es weitergeht. Ich finde es voll jetzt ermutigend auch für mich. Dankeschön für euer Gebet, wo ich nur Amen dazu sagen kann, auf jeden Fall. Ja, wir haben das Thema schon oft gehört. Wir machen noch mal einen kurzen Rückblick. Das Pfingstfest liegt hinter uns. Letzte Woche. Der Geburtstag der Gemeinde wurde gefeiert. Wir können uns alle der Gegenwart von Jesus in unserem Leben bewusst sein und als Tatsache wahrnehmen. Aber trotz dieser Teilhabe an der Gemeinschaft Gottes leben wir als Nachfolger von Jesus in einem Spannungsfeld. Wir leben in dem Spannungsfeld, es hat jetzt schon begonnen in uns, es beginnt was, und in dem Spannungsfeld, es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht abgeschlossen. Man könnte quasi sagen, wir leben zwischen Himmel und Erde. Wir sind noch hier, aber unsere Heimat ist wo ganz anders. Und in dieser Zerrissenheit werden wir quasi mit Anfechtungen, mit Widerständen, mit Schwierigkeiten und mit Ängsten konfrontiert. Und es sind die Situationen, die wir alltäglich erleben, die uns eigentlich an dem Geschenk, das wir erhalten haben, einfach zweifeln lassen. Und unseren freien Blick manchmal eintrübe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das kennt vielleicht fast jeder von euch. Sieht man das von hier hinten? Ja. Also man sieht auf jeden Fall das Gesicht. Ich habe es hier von euch gehört. Das Bild heißt Der Schrei. Und es ist wohl das bekannteste Bild von Edvard Munch. Das ist ein norwegischer Maler. Und man sieht so, also ich sehe es hier hinter deutlich, ich sitze nicht so arg. Aber das ist so ein dunkler, unheilvoller Himmel. Man hat richtig schwere Striche gemalt. Und wir sehen ein mumienhaftes Gesicht. Ganz Schrei, ganz Angst. Es ist, wie Munch sagt, ein abstraktes Selbstbildnis. Die Hände halten den Kopf und sie verstärken einfach den lautlosen Schrei. Niemand hört ihn, niemand nimmt die Angst wahr. Ein Paar, sieht man im Hintergrund, schlendert einfach ungerührt weiter. Für sie ist vielleicht nur ein normaler Abendspaziergang über eine Brücke. Ich könnte das Bild wieder wegmachen. Oft sind wir mit einer Sache, die uns Angst macht, was uns bedrückt, allein unterwegs. Oft können wir auch nicht vermitteln oder uns verständig machen, was da wirklich los ist. Und oft bleibt dieser lautlose, stummer Schrei, wie man gerade eben gehört habe. Und nur wenige ist vergönnt oder erlaubt, überhaupt zu erfahren, was unsere Seele aktuell bewegt. Welche Tiefe wir gerade durchschreiten oder welche Lebensumstände uns gerade eingeholt haben. Viele Dinge halten uns ab, einfach mit der Leichtigkeit oder positive Stimmung unterwegs zu sein. Und Angst ist einer dieser Dinge. Und Angst hat immer was zu tun mit unserem Denken und unserer Realität. Es gibt Existenzängste, zum Beispiel Angst, die Arbeitsstelle zu verlieren. Angst, dass man die Schulden fürs Haus nicht abzahlen kann. Angst, dass man seine Wohnung verliert. Angst, dass man ein Kind verliert, seine Ausbildung nicht finanzieren kann. Angst, im Beruf zu versagen. Es gibt Ängste, die uns vor Gefahrensituationen warnen. Wenn ich zum Beispiel mit 250 in eine Kurve reinfahre, dann denke ich mir auch irgendwann mal so, wenn die Fliehkraft zunimmt, jetzt muss ich langsam mal auf Bremse drücken, weil sonst schaut sie mich doch aus der Kurve raus. Oder wenn ich ein offenes Stromkabel sehe, dann würde ich auch schnell schauen, dass der Strom ausschaltet. Und es gibt so manche Ängste, die sind ja gleich lebensbedrohlich, die sind so ein bisschen, die kommen auf uns so zu und sind so akut, würde man sagen, so Angst vor Mäuse, Angst vor Spinnen, Angst vor der Angst, was man gehört habe, meine Lieblingsangst, die Angst vor der Höhe, die ich habe. wo ich weiß, ich stehe fest auf einer Leiter, aber ich sehe nach unten und habe trotzdem, wird es für mich schwungerig und ja, genau. Wovor hast du Angst? Wovor habt ihr Angst? Wir brauchen einen Weg, dass uns diese Ängste nicht die Lebensfreude rauben. Eine Lösung, eine Strategie, um das Dilemma aufzulösen. Manchmal sagt man sich ja selber, hey, du musst eigentlich gar keine Angst haben. Und ich ertappe mich selber dabei, dass ich das meine Kinder zurufe, wenn die irgendwie in den Keller gehen sollen oder irgendeine Stelle im Haus, wo es für sie nicht so angenehm ist, hinzugehen. Aber dabei weiß ich für mich selber oder verstehe es selber nur zu gut, dass man sich selber nicht befehlen kann, keine Angst zu haben. Angst passiert einfach. Und manchmal gibt es so begründete Ängste, wie ich es vorher gesagt habe. Und manchmal hat man solche Ängste, wie so akute, so wie man sieht eine Spinne und dann Angst passiert, wenn sie passiert. Und die Frage ist, wie können wir uns den Mut antrainieren, welche die Angst dann überwindet, damit man nicht mehr permanent verängstigt ist auf das, was kommt oder kommen könnte. Hier gibt es einen Weg und ich lade euch zu ein, diese in Gottes Wort, also im Neuen Testament, Johannes 16, 33 mitzulesen. Johannes 16, 33, ihr seht ihn auch hinter mir. Johannes 16, 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich lese nochmal vor. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Im Vers geht es darum, dass Jesus sagt, dass er der Fixpunkt ist, der uns hilft, sicher durch Zeiten der Stürme zu kommen. Im Kapitel, also im kompletten Kapitel 16, da können wir davon lesen, dass Jesus seine Jünger ankündigt, dass er sterben wird, dass dunkle Zeiten anbreche und dass sie ihn auch aus Angst verlassen werde. Aber gleichzeitig macht er ihnen Mut, am Glaube festzuhalten. Er verkündigt seinen Sieg schon vor seinem Tod und schon vor der Auferstehung. Jesus beschreibt hier ganz klar, dass man als Christ Probleme bekommen wird, dass man es schwer haben wird. Und er vertröstet seine Nachfolger nicht aufs Jenseits, sondern er zeigt ihnen den Trost aus dem Jenseits. Und einer der größten Feinde der Hoffnung ist das Vergessen der Verheißungen Gottes. Unser Verstand liebt Abwechslung, das heißt, ich höre gern viel Neues, aber was unser Herz braucht, ist Wiederholung, 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 so dass es ganz tief reingeht und dass wir in unserem Grunde wissen, was wirklich passiert und was wirklich ist. Und Jesus will seine Jünger nicht in der Illusion überlassen, dass mit seinem Kommen, also das Reich Gottes widerstandslos einfach anbrechen wird. Zumindest das wird das Wohlwollen, was wir auch schon über Pfingsten erfahren haben, bei den Menschen, dass 3000 Leute zum Glauben kommt, eigentlich nur kurzzeitige Erfahrungen der Gemeinde sein und einfach nicht dauerhaft anhalten. Und schon in der Apostelzeit wurde deutlich, dass es mit der Toleranz und Akzeptanz der Gesellschaft nicht allzu weit her war. Die ersten Christen mussten recht bald erfahren, dass es stimmt, was Jesus in seinem Gebet über seine Nachfolge zu allen Zeiten sagt. Ich lese kurz vor, Johannes 17, Vers 14 vor. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus erinnert mit den Worten nicht nur an den Hass der Welt, sondern auch an die Glaubensnot bis zu seiner Wiederkunft. Und zu dieser Glaubensnot gehören auch die persönlichen Ängste. Es ist keine Schande, wenn man zugeben, dass wir keine Helden sind, sondern Angstverfolgte, Verfolgte und durch unzählbare Ängste gehende Jünger. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist keine Feststellung, das ist keine Vermutung, sondern das ist für uns alle erlebbare Realität. Wir alle haben sie schon mal erlebt und Jesus hat sie erlebt. Punkt. Man muss keine Energie darauf verschwenden, sich selbst oder anderen irgendetwas vorzuspielen. Es ist Tatsache und auch ein Zugeständnis von Jesus, das erst einmal irgendwie befreit. Leben ohne Angst gibt es einfach nicht. Die Welt, sagt Jesus, seine Jünger, ist gegen euch. Sie drängt euch angstvoll in die Ecke und leistet euch sogar noch Widerstand. Doch keiner hat Anspruch darauf, dass im Leben alles glatt geht. Glück, Gesundheit, Erfolg stehen niemandem zu. Sie sind stets ein Geschenk. Und für mich ist es befreiend, einfach zu sagen zu können, Angst einfach als etwas Normales empfinden zu können, das zu meinem Leben in dieser Welt gehört. Und schaut mal genauer hin, ist nicht die Angst oder das Angsthaben unser Problem. Unser Problem ist vielmehr das Überwältigtwerden von Angst. Weil was passiert, wenn man Angst hat? Man hat eine Art von Tunnelblick. Man hat nur noch dieses eine Thema, diese eine Person, nur noch dieses eine Ereignis im Kopf. Man fühlt sich bedroht, hat nur noch die Gefahr im Blick. Man geht in eine Schutzhaltung, manchmal körperlich, manchmal nur gedanklich. Manchmal sogar in der Verteidigungsmodus, ist aggressiv oder schlägt verbal um sich. Es findet keine Abwägung, keine Selbstkritik mehr statt. Oder auch manchmal auch keine Rationalität. Da kauft man sich halt mal 150 Rolle Toilettenpapier, aber das muss dann halt sein. Und schaut man sich den Begriff Angst an, also den Wortstamm oder woher der kommt, aus dem Germanischen, und der hat sich aus dem Begriff für Enge entwickelt. Und wenn man es ganz genau anschaut, dann treibt uns unsere Angst in die Enge. In die Enge für unseren Verstand und in die Enge für unsere Seele. Angst habe ist normal, aber dass uns die Angst in die Enge treibt, das soll nicht sein. Was kann man gegen die Angst tun? Gibt es da ein Rezept? Eine Möglichkeit, ein Weg. Ja, man kann Hoffnung haben. Hoffnung, dass die Angst nicht das letzte Wort hat. Wie sehr uns auch die Angst in die Enge treibt. Jesus sagt, seid getrost. Es gibt einen Trost, es gibt eine Hoffnung. Das heißt, Trost heißt nicht, dass die Angst auf einmal wie weggewischt ist, sondern dass es irgendwas neben meine Angst tritt. Neben was? Also etwas, das, neben meine Ängstlichkeit, neben meine Angst tritt. Man kann das so vergleichen, wie wenn ich meine Jungs an der Hand nehme und mit ihnen dann in den dunklen Keller gehe, so dass sie wissen, da ist jemand dabei. Das bringt ihnen aktuell zwar nichts für die Angst, aber es ist jemand dabei, der ist größer, stärker, und irgendwann wird es den Weg auch mit ihrer Angst alleine laufen können, weil sie wissen, dass die Person trotzdem noch da ist, dass sie trotzdem mitgeht, auch wenn sie aktuell nicht einen an der Hand nimmt. Und genau diese Kraft und dieser Friede liegt in dem, was Jesus ist und was er getan hat. Jesus ist der, den diese Welt nicht klein gekriegt hat. Jesus hatte vor der Kreuzigung Angst, hat aber den letzten Weg trotzdem auf sich genommen. Für dich, für mich und alle, die ihm vertrauen. Und nach seiner Auferstehung wurde die größte und schlimmste Angst, die man haben könne, die Angst vor dem Tod besiegt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort im Leben, nicht mehr im Sterben und nicht mehr in der Ewigkeit. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, das Hindernis, die Welt, ist noch da. Aber es gibt Möglichkeiten, dieses Hindernis hinter sich zu lassen. Ich kann diese Hürde überwinden, aber es kostet etwas. Die Angst und die Welt sind völlig real. Wenn man aber Jesus vertraut, hilft er einem, nach vorne zu sehen, die Kraft zu finden und die Angst auszuhalten. David schreibt im Psalm 18, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, mit Jesus kann ich diese Hindernisse, diese Mauer überwinden. Er gibt mir in die Kraft, er stützt mich, er hilft mir über das Hindernis. Ich habe da immer so eine Räuberleiter im Hinterkopf, wo der eine quasi untersteht und dem anderen quasi hochhilft mit seiner Kraft, dann über das Hindernis drüber hieft. Die Frage ist auch hier wieder, glaubst du das? Realismus ist gut, aber lebendige Hoffnung ist besser. Und wir Christen brauchen uns nichts vorzumachen. Brauchen uns nicht wegzuträumen, Reich Gottes Fantasie, sondern dürfen, nein, wir sollten sogar die Wirklichkeit einer gottlosen Welt mit allen Konsequenzen stellen. Wir tun das aber nicht als Ausgelieferte, sondern als Erlöste. Jesus hat durch sein Sterben und Auferstehen die Macht dieser Welt gebrochen. Und weil du zu ihm gehörst, kann ich mit größerer innerer Gelassenheit der alltäglichen Erfahrung begegnen. Begegnen, dass wir Christen in der Welt immer wieder in Bedrängnis geraten. Aber er hat uns versprochen, uns zum Ziel zu führen. Jesus hat die Welt, den Tod überwunden, er ist auferstanden. Und für uns alle gilt diese große, hoffnungsvolle Versprechen von Jesus, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dieses vertraute Wort, seid getrost, ist gemeint im Sinne, halte den Kopf hoch, mach dich nicht verrückt, geh mutig in die Zukunft. Und so sagt uns Jesus heute zu, ich starb, damit du frei und mutig sein kannst. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Du kannst getrost sein. Mit meiner Hilfe ist es möglich, Widerstände zu überwinden und durch Ängste zu gehen. Die Stürme des Lebens kommen so oder so. Entscheidend ist, wie du darauf reagierst. Wie können wir mit der Angst umgehen? Wie können wir damit umgehen, wenn wir auf Widerstände stoßen? Wie verhalten wir uns in Prüfungen, die Gott in unserem Leben zulässt? Haben wir geübte Ohren des Herzens? Sind wir so sattelfest, auch in den Stürmen unseres Lebens auf Jesus Stimme zu hören und an ihm festzuhalten? Ich empfehle jedem, Jona zu lesen, und zwar den Abschnitt, wo er im Bauch vom Wal ist. Da müsst ihr mal die Parallelstelle anschauen, da stehen nur Psalmen. Der hat quasi gewusst, er kann das, was er im Kopf hatte, auch in der Dunkelheit, auch in der Verlassenheit, auch in der Angst einfach runterbeten und so vor Gott spreche, wenn er selber keine Worte mehr findet. Und ein weiteres Beispiel aus den vielen Geschichten aus dem Alten Testament möchte ich die Kundschafter nennen, die Mose ausgesandt hat und ins Land Kanaan geschickt hat. 10 von ihnen kamen mit Angst zurück und haben dies so auch weitergegeben. 2, Josua und Kaleb, haben alle ermutigt, dass mit Gottes Hilfe das Land Kanaan trotzdem noch zu erobern zu können. Und das ist die Antwort auf unsere Angst, ist das Gottvertrauen. Auf das, was er tun kann. Und auf das, was er getan hat. Das ist die Waffe gegen die Angst. Und das war das Geheimnis von Kaleb und Josua. Wir können damit beginnen, Zusage, die Jesus in der Bibel gibt, uns einfach tief einzuprägen, damit wir in der Zeit von Ängsten, von Bedrohungen uns gegen die Angst stellen können. Damit wir auch lernen, mit Gott zu rechnen und lernen, ihm zu vertrauen. In einem Essay vom Pfarrer Konrad Eisler beschreibt er es so, und mit diesem Essay möchte ich dann auch die Predigt schließen. Ich lese sie mal vor. Eine junge Frau wartet auf ihr erstes Kind. Sollte Kinderlosigkeit auch ihr schweres Schicksal sein, dann eröffnet ihr der Arzt, dass sie guter Hoffnung sei. Die schweren Gedanken sind wie weggeblasen. Eine neue Sicht tut sich vor ihr auf. Und wenn nach 9 Monaten die schweren Wehen einsetzen, mit was rechnet sie dann? Doch nicht mit dem Ende ihres Lebens, sondern mit dem Anfang eines neuen Lebens. Ihre Freude ist nicht mehr zu bremsen. Wehen sind Vorzeichen, nicht Warnzeichen. Oder ein verschütterter Arbeiter wartet auf seine Befreiung. Sollte schon in der Mitte des Lebens das Ende gekommen sein? Dann hört er Raupenbagger und Hammerschläge. Eine gewaltige Hoffnung keimt in ihm auf. Und als er nach weiteren Stunden Steine von der Decke bröckeln, mit was rechnet er dann? Doch mit dem Ende seines Lebens, sondern mit dem Anfang eines neuen Lebens. Seine überschäumende Freude ist nicht mehr zu stoppen. Steinschläge sind Vorzeichen, nicht Warnzeichen. So ist das mit den Christen auch. Zeitlebens warten sie auf die Erlösung. Sollte die Gefangenschaft in Leid und Schuld wie ein ewiges Gewinde unseres Leben eingeschliffen werden, dann erleben wir Katastrophen globalen Ausmaßes. Das Herz pocht merklich höher. Der Welthorizont ist mit einem Schlag verändert. Und wenn dann Kriegen und Krisen und Zweifeln und Verzweifeln kommen, mit was rechnen wir dann? Doch nicht mit dem Ende unseres Lebens, sondern mit dem Anfang eines neuen Lebens. Die alles überschwemmende Freude ist nicht mehr aufzuhalten. Schrecken sind Vorzeichen, nicht Warnzeichen. Notorische Schwarzmaler können biblisch nicht auf drei zählen. Verbiesterte Apokalyptiker sind immer schon Schwachmatikusse gewesen. Lärmende Unheilspropheten haben von der Mathematik des Reiches Gottes keinen blauen Dunst. Rechnet schlicht und einfach mit dem Kommen des Herrn. Denn wer mit ihm rechnet, verrechnet sich nie. Amen. Ich bitte noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für das alles, was du getan hast, für das, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, für die Zusage, wo wir durch dich und dein Leben haben dürfen. Für das, was du uns auch wieder heute Morgen zugesprochen hast, dass wir zu dir kommen können. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir das Gottvertrauen lernen können, dass du deine Worte tief in uns einprägst, dass wir sie in den Situationen, wo wir sie brauchen, wo wir Angst haben, wo wir keinen Ausweg haben, dass wir die vorrollen können und uns einfach an dem freuen können, was du uns zugesagt hast. Amen.